Willkommen zum DZ Research Podcast. Aktuelle Kapitalmarktentwicklungen Woche für Woche auf den Punkt gebracht.
In Frankreich und Großbritannien wurde gewählt. Die neue britische Regierung ist bereits einen Tag nach dem Erdrutschsieg der Labour-Partei ins Amt gekommen. Überraschend, der neue britische Außenminister absolvierte bereits seinen Antrittsbesuch in Berlin. Demgegenüber gibt es in Frankreich nach der zweiten Wahlrunde keinen klaren Wahlsieger. Die Mehrheitsverhältnisse sind schwierig und die Bildung einer neuen Regierung dürfte relativ lange dauern. Im Podcast-Studio sind heute Sophia Oertmann, Senioranalystin für EWU Staatsanleihen, und Sonja Marten, Leiterin Research Devisen- und Geldpolitik, zu Gast. Mit Ihnen möchte ich besprechen, wie es nach den Wahlen weitergeht und welche Auswirkungen die Wahlen auf die EU und die Märkte haben könnte. Mein Name ist Jörg Homey, ich bin Covered Bond Analyst im Research der DZ Bank. Hallo Sonja.
Guten Morgen.
Hallo Sophia.
Hallo Jörg.
Sonja, ich finde, es sagt ja schon viel aus, wenn die Vereidigung der neuen Parlamentarier länger dauert als die Regierungsbildung. Was hältst du von dem Ausgang der Wahl in UK?
Ja, also du hast es vorhin schon gesagt, Erdrutschsieg für Labour. Die Partei hat 209 Sitze dazu gewonnen, haben jetzt eine massive Mehrheit. Die Konservativen haben wahnsinnig viel verloren, 245 Sitze fast. Also das ist schon wirklich ganz krasses Ergebnis. Aber wenn man ein bisschen hinter die Kulissen schaut, dann sieht man, dass es nicht alles, was glänzt, ist Gold. Denn wenn man sich mal anschaut, wie viel Prozent der Stimmen diese Parteien bekommen haben, dann sieht das Bild ganz anders aus. Die Labour-Partei hat 33% der Stimmen bekommen, die Konservativen 23. Die UK Reform-Partei zum Beispiel, die neue Partei von Nigel Farage, die haben 14% der Stimmen und 5 Sitze. Die Liberaldemokraten haben 12% der Stimmen, aber 71 Sitze. Mhm. 72 sind es, glaube ich, sogar. Und da sieht man wieder dieses sehr besondere Mehrheitswahlrecht, was das eben für Verschiebungen mit sich bringen kann. Insofern, Labour hat gewonnen, ganz klar, haben eine massive Mehrheit im Parlament, aber es ist nicht ganz so eindeutig, wenn man sich eben diese anderen Zahlen anschaut. Mhm.
Sophia, du hattest im Vorfeld zum zweiten Wahlgang hattest du eine Studie zu Frankreich geschrieben und da 4 verschiedene Szenarien ausgearbeitet. Welches von den 4 Szenarien ist denn jetzt eingetroffen?
Ja, im Endeffekt muss man sagen, war der Ausgang der französischen Parlamentswahl so überraschend, dass gar kein Szenario so richtig passt und ich glaube, mit dem Wahlausgang so auch niemand gerechnet hätte. Denn eine Brücke können wir hier schlagen zur Wahl in UK, und zwar, dass wir auch in Frankreich dieses Mehrheitswahlrecht haben, was dazu führt, dass die tatsächliche Stimmabgabe nicht sonderlich eng zusammenhängt mit der Verteilung der Sitze, die wir am Ende haben. Das heißt, obwohl in Frankreich auch in der zweiten Wahlrunde der Rassemblement mit Abstand die meisten Stimmen gewonnen hat, liegt er, was die Verteilung der Sitze im Parlament anbelangt, eben nur auf dem 3. Platz. Und das war die große Überraschung. Die meisten Sitze in der Nationalversammlung, die insgesamt 577 Sitze aufweist, die hat das Linksbündnis Nouveau Front Populaire bekommen. Auf dem 2. Platz ist dann sogar das Regierungsbündnis Ensemble von Macron. Das heißt, mit dieser Reihenfolge, dass der Rassemblement National erst auf Rang 3 ist, damit hätte man wohl nicht gerechnet. Wie ist es dann doch dazu gekommen? Das lag vor allem an einem Pakt, den das linke Bündnis und das Regierungsbündnis zwischen den beiden Wahlgängen geschmiedet haben. Sie haben sich überlegt, dass sie jeweils nur einen Kandidaten in den meisten Fällen als Alternativkandidat zu jenem des Rassemblement National in die zweite Wahlrunde schicken, um sich so gesehen nicht gegenseitig die Stimmen wegzunehmen und damit das Hauptziel zu haben, den Sieg des jeweiligen Kandidaten des Rassemblement National zu verhindern. Das heißt, durch diesen Pakt, den man dann auch durchaus als kleinen Sieg von Macron beurteilen kann, hat das Linksbündnis und auch das Regierungsbündnis dann doch unerwartet stark abgeschnitten. Das heißt, die Hauptsorge des Marktes, dass es zu einem Erdrutschsieg des rechtspopulistischen Rassemblement National kommt, die ist dann vermieden worden.
Es ist ein bisschen ungewohnt. Wir haben ja ein anderes Wahlsystem hier in Deutschland und das Mehrheitswahlrecht, so wie du auch Sonja gerade schon ausgeführt hast, das sorgt dann für ganz andere oder auch stabile Mehrheiten bei Labour, im Fall jetzt Labour mit 30 oder was hattest du gesagt, 31
Prozent? Wir haben 33% der Stimmen, aber 411 Sitze, also das von 625.
Ja. Genau, also eine satte Mehrheit und auch letztlich dann sorgt er ja für Stabilität. Ich habe irgendwie gehört, die Franzosen haben jetzt noch ein Jahr Zeit, längstens, falls es dann zu keiner Bildung einer Regierung kommt, dann könnte halt nochmal gewählt werden, aber für jedenfalls für ein Jahr ist ja jetzt sozusagen Ruhe, ne?
Genau, Ruhe oder eben auch keine Ruhe, das ist die Frage, denn aufgrund der drei großen Blöcke, die wir jetzt in der Nationalversammlung haben, wird die Regierungsbildung sehr schwierig werden. Also es ist schon äußerst wahrscheinlich, dass der Rassemblement National an der nächsten Regierung nicht beteiligt sein wird. Ob es dem Linksbündnis bzw. den einzelnen Parteien, die hinter diesem Linksbündnis stecken, und dem Regierungsbündnis Ensemble aber gelingen wird, eine Regierung auf die Beine zu stellen, das ist nicht klar. Gerade weil Frankreich auch keine Tradition bei der Bildung von Koalitionen hat, wie wir es hier in Deutschland haben. Das heißt, es wäre sowohl denkbar, dass wir am Ende eine dann doch irgendwie geartete Koalition von Parteien des linken und mittleren politischen Spektrums bekommen. Ob das jetzt mit einer Minderheit ist oder mit einer Mehrheit im Parlament oder ob man am Ende sagt, gut, man wählt einen Kompromisskandidaten als Premierminister, auf den sich alle irgendwie einigen können und stellt dann eher eine Art technokratische Regierung zusammen in der Hoffnung, dass diese erstmal eine gewisse Zeit überlebt. Das muss man schauen. Du hast recht, Neuwahlen sind nach der französischen Verfassung frühestens nach einem Jahr möglich, bedeutet aber auch, im Worst Case haben wir jetzt ein Jahr lang einen politischen Schwebezustand in Frankreich, der dann ja auch notwendige Reformen im Land sicherlich behindern würde.
In Großbritannien hat Labour jetzt das Zepter in der Hand und kann damit anfangen, die Wahlversprechen umzusetzen. Während des Wahlkampfs wurde ihnen immer vorgeworfen, dass die Finanzierung schwierig sein wird. Wo soll das Geld herkommen? Der Steuerzahler dürfte wahrscheinlich die Zeche zahlen. Welche Auswirkungen auf die Finanzpolitik erwartest du, Sonja?
Ja, das ist wirklich tatsächlich ein großes Problem. Die Labour-Partei hat natürlich jetzt erstmal eine carte blanche in gewisser Weise. Sie haben eine ganz stabile Mehrheit. Und Keir Starmer, der neue Premierminister, der schielt im Endeffekt ja jetzt schon auf die nächste Wahl. Das heißt, mit so einer Mehrheit musst du eigentlich zwei Terms hinkriegen. Und das ist jetzt eben, jetzt hat er die Plattform, er kann seine Versprechen umsetzen, aber fiskalpolitisch ist halt wenig Spielraum. Die Partei hat, also Keir Starmer hat im Wahlkampf auch gesagt, sie wollen sich eigentlich erstmal an den Vorgaben der konservativen Regierung richten. Die hatten ja ein relativ stabiles Budgetdefizit, so 4,5% sind das rund. Und das Versprechen ist ja, dass in 5 Jahren die Schuldenstandsquote sinken muss. Das ist quasi das Ziel. Und an diesem Ziel werden die auch gemessen werden. Jetzt könnte man sagen, man kann das Ziel über Bord werfen und macht ein neues Ziel. Das ist aber natürlich schwierig, weil dann wird in 5 Jahren die konservative Partei im Wahlkampf sagen, guck mal hier, was da passiert ist unter der Labour-Partei. Die haben das Geld mit vollen Händen rausgeschmissen. Jetzt stehen wir da. So, also das ist eigentlich keine Möglichkeit. Man kann versuchen, an gewissen Stellschrauben so ein bisschen rumzuspielen. Dann kann man sich ein bisschen Luft verschaffen. Aber der Fokus wird natürlich auf die Steuern sein. Jetzt gibt es gewisse Steuern, die könnte man erhöhen. Also zum Beispiel Benzinsteuer könnte man erhöhen. Das bringt viel Geld. Das kann man auch mit einer Green Agenda gut verkaufen, dass man sagt, okay, das ist ja sowieso irgendwie umweltschädigend von daher gesehen. Das könnte man machen. Aber der Fokus wird natürlich sein, ob man an anderer Stelle noch die Steuern erhöhen muss. Das Budget kriegen wir wahrscheinlich im September. Das geht jetzt alles relativ schnell. Aber wie gesagt, sie haben sehr wenig Spielraum. Und das Problem, was Keir Starmer ja auch hat, ist dadurch, dass die Partei so extrem gut performt hat in der Wahl, zumindest wenn man auf die Anzahl der Sitze schaut, fühlen sich natürlich auch die Flügel der Partei sehr bestärkt. Also der linke Flügel insbesondere, der natürlich darauf drängen wird, dass man hier Geld ausgibt und dann, gut, dann muss man eben schauen, wo man es herbekommt. Ja. Mhm. Und so eine Katastrophe wie mit Liz Truss werden wir hoffentlich nicht nochmal erleben.
Mhm. Hoffen wir es. Wo du sagtest, die Flügel in der Partei, innerhalb einer Partei, der Labour-Partei, da kriegt man einen Vorgeschmack davon, das linke Wahlbündnis ist ja noch politisch weiter auseinander und da gibt es ja jetzt im Moment auch so Fliehkräfte. Sophia, glaubst du, dass mit mehr Geld, mit Ausgabenprogrammen, mit dem Erfüllen von allen möglichen Wahlversprechen hier eine Koalition geschmiedet werden kann, die dann auch tatsächlich hält?
Genau, das linke Parteienbündnis in Frankreich setzt sich aus sehr unterschiedlichen Kräften zusammen. Wir haben hier die moderateren Parteien, das sind die Sozialisten und die Grünen, wo man sich auch sicherlich gut vorstellen kann, zumindest jetzt als außenstehender Betrachter, wenn man auf die politischen Einstellungen und Werte guckt, dass diese sich auf eine Kooperation mit Macrons Regierungsbündnis einlassen könnten. Wir haben dann die extremeren Kräfte, insbesondere La France Insoumise, die Partei von der bekannten Führungsperson Jean-Luc Mélenchon. Er ist dann doch so extrem links, dass eine Zusammenarbeit mit ihm größtenteils ausgeschlossen wird. Diese Parteien sind als Wahlbündnis angetreten. Das heißt aber noch nicht, dass sie so auch in eine Regierung gehen müssen. Und zwar werden die Parteien jetzt bis zum 18. Juli Fraktionen im Parlament bilden müssen. Und da werden wir dann erstmal sehen, ob dieses Wahlbündnis zusammenhält oder ob es sich doch nochmal aufspaltet. Macron wird sicherlich versuchen, auf die Sozialisten und auf die Grünen zuzugehen. Und da wird er, genau wie du sagst, sicherlich Zugeständnisse machen müssen, da sie natürlich Wert legen auf einen besseren Umweltschutz, also eine bessere Klimapolitik und auch auf die Erhöhung der Sozialausgaben. Macrons Rentenreform ist auch sehr umstritten im linken Wahlbündnis. Ich würde aber dennoch nicht denken, dass solange Sozialisten und Grüne an einer Regierung beteiligt wären, dass es da zu einer Rücknahme der Rentenreform käme, weil das ein Faktor ist, auf den auch die Märkte und die Ratingagenturen sehr genau schauen. Das heißt, diese Forderung, die Rentenreform wieder rückgängig zu machen, das ist etwas, was wirklich vom linken politischen Rand kommt, was aber in einer möglichen Koalition dann vermutlich sich nicht durchsetzen lässt. Teuer wird es aber sicherlich, wenn man eine Regierung auf die Beine stellen möchte. Und leider hat Frankreich fiskalisch auch wirklich keinen Spielraum. Bereits jetzt ist es so, dass das Budgetdefizit bis voraussichtlich 2027 nicht unter 4% des Bruttoinlandsprodukts fallen dürfte. Das heißt, weiterhin über viele Jahre deutlich über den Maastricht-Kriterien bleibt. Und nicht zuletzt deshalb hat ja die EU-Kommission jüngst auch ein Defizitverfahren gegen Frankreich angekündigt. Da wird jetzt Richtung Herbst, wenn es auch wieder in die Budgetverhandlungen geht, müssen da jetzt Sparpläne bei der EU-Kommission vorgelegt werden. Das oberste Ziel muss es sein, dass der Schuldenberg zumindest nicht weiter ansteigt. Er liegt aktuell ja bei 110% des Bruttoinlandsprodukts. Aber perspektivisch muss da irgendwie ein Abbau gelingen, was in der aktuellen Phase von höheren Refinanzierungskosten natürlich auch immer schwieriger wird.
Stichwort EU, du hattest das ja schon genannt. Gibt es aufgrund der jetzt neuen politischen Situation in Frankreich, wie ist das Verhältnis zwischen EU und Paris oder Brüssel und Paris? Gibt es da Änderungen, die vielleicht auch auf den Kapitalmarkt überschlagen können? Stichwort EU-Anleihen?
Genau, sicherlich ist man auf EU-Ebene erstmal sehr erleichtert über das Wahlergebnis in Frankreich. Sowohl für den Finanzmarkt als auch für die EU war das Risikoszenario ganz klar eine rechtspopulistische Regierung in Frankreich und die wird ja nun nicht kommen. Erleichtert ist man auch, was das Inhaltliche anbelangt, weil man jetzt erstmal davon ausgehen wird, dass Frankreich weiterhin an der Ukraine-Unterstützung festhält. Der Rassemblement National gilt ja hier als eher mal russlandfreundlich. Das heißt, unter ihm hätte die europäische Ukraine-Unterstützung dann sehr in Frage gestanden. Diese Sorgen muss man sich vermutlich nun erstmal nicht machen. Auch was das Festhalten am European Green Deal anbelangt, kann man davon ausgehen, dass vor allem, sollte es zu einer Koalition unter Beteiligung der Grünen kommen, man sicherlich da natürlich einen vermehrten Fokus drauf legen wird. Auch ist es so, dass ja in Frankreich wir diese Aufgabenteilung zwischen Premierminister, Regierung und Präsident haben. Und die Außenpolitik gehört ja generell in diese sogenannte Domaine Réservé des Präsidenten. Das heißt, auch auf internationaler Ebene, wenn wir im Fernsehen immer die Bilder von den Gipfeltreffen sehen, wird sich da für uns erstmal gar nicht so viel dran ändern. Macron wird da weiterhin zu sehen sein und souverän ja für seine proeuropäischen Werte kämpfen. Trotzdem bleibt natürlich Fakt, dass Frankreich innenpolitisch geschwächt ist in gewisser Weise, weil wir auf Sicht der nächsten 1, 2, 3 Jahre, also vermutlich auch bis zu den Präsidentschaftswahlen 2027, dann nicht mit bahnbrechenden Reformen im Land rechnen können, die aber auf Basis der Fiskallage wirklich dringend notwendig wären.
Stichwort EU und Großbritannien. Labour war ja immer gegen den Brexit. Und Wird die EU-Politik auf der Insel neu ausgerichtet oder wird vielleicht sogar der Brexit in Frage gestellt?
Also es ist bemerkenswert, dass der neue Außenminister David Lammy gleich zwei Tage nach der Wahl nach Deutschland geflogen ist. Insofern sicherlich hat diese Partei eine völlig andere Sichtweise auf die EU. Es wird sicherlich eine EU-freundlichere Politik sein, das ist auch klar. Was man sich wünscht aktuell oder was zumindest jetzt das Versprechen ist, dass man das nennen sie closer alignment. Man hätte also gerne wieder eine engere Beziehung. Das Problem bei der Sache, also zwei Probleme. Das eine ist, warum sollte die EU darauf eingehen? Also nach diesem Tanz, den die da vor einem Jahr aufgeführt haben bei den Verhandlungen, das war ja eine einzige Katastrophe, ist natürlich die Motivation auf EU-Seite jetzt auf die Briten zuzugehen äußerst gering. Was haben die davon? Also was hat die EU davon? Und ich vermute, was passieren könnte, ist, dass die EU sagt, okay, ihr wollt was von uns, ihr wollt näher an uns ranrücken. Im Gegenzug möchten wir aber das Freedom of Movement-Thema wieder auf den Tisch bringen. Und das ist für Keir Starmer wahnsinnig schwierig, weil wir dürfen nicht vergessen, 14% der Stimmen sind an UK Reform gegangen. Und das wird natürlich gerade bei dem Thema Einwanderung also ein ganz heißes Eisen für ihn sein. Also das wird, glaube ich, sehr schwierig, dieses Thema nochmal anzugehen. Insofern, ja, das wird eine EU-freundlichere Politik. Man wird sich sicherlich versuchen anzunähern. Aber ich glaube, die ganz große Kehrtwende kann es wahrscheinlich gar nicht werden. Und den Brexit nochmal sozusagen abzuwickeln, das halte ich auch für äußerst unwahrscheinlich, so wünschenswert, das vielleicht in vieler Hinsicht wäre. Aber ich glaube, da haben die erstmal andere Themen, die sie angehen müssen.
Verstehe. Ist denn schon irgendwie was sichtbar im britischen Pfund, Euro-Kurs, dass da irgendwie was...
Nicht wirklich. Also das ist relativ stabil geblieben. Ich meine, jetzt muss man aber auch sagen, seit einem Jahr waren die Umfragen ja eindeutig. Und man wusste ja, dass die Wahl jetzt irgendwann kommen muss. Sie kam jetzt ein paar Monate früher als vielleicht erwartet, aber das Ergebnis hat ja überhaupt nicht überrascht. Ich glaube, der Fokus ist jetzt auch so ein bisschen eher auf der Bank of England, die natürlich jetzt das Problem hat, dass sie eine Zinsentscheidung treffen muss, so ein bisschen im Blindflug, weil das Budget ja noch nicht raus ist. Aber wir rechnen weiterhin damit, dass sie im August die Zinsen anfangen werden zu senken. Aber das wird alles sehr vorsichtig passieren. Heute Nachmittag oder jetzt sprechen einige Leute von der Bank of England. Das gibt dann ein bisschen Volatilität, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, relativ stabil.
Okay. Letzte Frage an dich, Sophia, mit der Bitte um relativ kurze Antwort. EZB-Ratsmitglied Nott hatte schon gesagt, dass die Fiskalpolitik in den vergangenen Jahren nicht unbedingt hilfreich war bei der Inflationsbekämpfung. Du hattest jetzt schon viel über Fiskalpolitik in Frankreich oder was uns bevorstehen könnte erzählt. Was macht der Markt denn damit, mit den Verhältnissen, wie sie jetzt in Frankreich sind? Was ist mit den Staatsanleihen in Frankreich?
Der europäische Staatsanleihemarkt war in den letzten Wochen, also eigentlich seit der Ankündigung der Neuwahlen im Nachgang der Europawahl, wirklich im Bann der Frankreich-Krise. Wir hatten jetzt für viele Monate, wenn nicht sogar Jahre, ja hauptsächlich immer einen Zinsmarkt. Also der Fokus lag vollständig auf der Geldpolitik, auf den Inflationsdaten. Die Frankreich-Krise hat dann mal wieder den Spread-Markt zurückgebracht. Das heißt, dass zwischen den einzelnen Staaten auch wieder mehr ausdifferenziert wird. Wir haben gesehen, dass die Risikoaufschläge französischer Anleihen gegenüber deutschen Bundesanleihen im 10-jährigen Laufzeitenbereich sehr sprunghaft auf bis zu 80 Basispunkte angestiegen sind. Das sind schon wirklich Krisenniveaus für Frankreich gesprochen, die wir zuletzt 2017 gesehen hatten, als damals die Sorge bestand, dass Marine Le Pen Präsidentin werden könnte. Diese Risikoaufschläge haben sich jetzt wieder etwas abgebaut, eigentlich schon vor der zweiten Wahlrunde, als man gesehen hat, der Rassemblement National wird wohl keine absolute Mehrheit bekommen. Trotzdem sind wir im 10-jährigen Laufzeitenbereich weiterhin bei Risikoaufschlägen von 65 Basispunkten. Das sind für Frankreich deutlich erhöhte Niveaus und da spiegelt der Markt auch einfach wieder, dass wir eben nicht wissen, wie es jetzt politisch weitergeht, dass wir wahrscheinlich auf eine politische Lähmung oder sehr schwierige Kompromissbildung zusteuern. Und da wird Frankreich am Staatsanleihemarkt schon in gewisser Weise abgestraft, denn trotz des vergleichsweise besseren Ratings notieren französische Staatsanleihen damit jetzt nur noch zwischen portugiesischen und spanischen Staatsanleihen.
Vielen Dank euch beiden. Ich glaube, das ist alles, wofür wir heute Zeit haben. Es hat mich sehr gefreut, mit euch hier zu plaudern. War sehr interessant. Bleibt mir noch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihr Interesse zu danken und bis zum nächsten Mal bei einem Podcast des DZ Bank Research. Ihnen hat dieser Podcast vom 10. Juli gefallen? Dann freuen wir uns über ein Abo und Ihre Weiterempfehlung. Unsere rechtlichen Hinweise finden Sie in den Shownotes.